Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Die Radrennfans kennen ihn natürlich. John Degenkolb heute zu Gast in SWR1 Leute. Herzlich willkommen.
Hallo, hallo.
Sie haben unter anderem die Klassiker Paris-Roubaix gewonnen, Mailand, Sanremo, Etappensiege geholt bei der Tour de France, beim Giro d'Italia. Und Anfang des Jahres waren Sie sprachlos, was Ihnen eigentlich in der Regel nicht so passiert. Woran lag das?
Ich glaube, es ging sogar schon, der Erstkontakt, warum die ganze Geschichte so entstanden ist, ist vielleicht sogar im letzten Jahr noch gewesen. Es hat relativ lange gedauert, bis wir einen Termin gefunden haben, um die Einladung wahrzunehmen, die ich da bekommen habe, und zwar die Erteilung eines Pflasterstücks oder die Ernennung von dem Pflasterstück mit meinem Namen, was eine wahnsinnig große Ehre für mich war. Das Lieblingsrennen schlechthin für mich und ein großer Kindheitstraum, schon dort das Rennen 2015 gewinnen zu dürfen und jetzt diese Ehre zu haben, dort ein Teilstück, das ja mit John Degenkolb das Schild zu sehen und da drüber zu fahren, ist schon eine große Ehre gewesen.
Und Sie sind der erste aktive Fahrer, dem so eine Ehre zuteil wird, dass ein Teilstück von Paris-Roubaix nach ihm benannt wird. Da muss es ja auch einen Grund für geben. Welcher Grund ist das?
Ich glaube, in erster Linie...
Nicht nur, weil Sie es gewonnen haben.
Nicht nur, weil ich es gewonnen habe. Nee, das gewinnt ja bis auf dieses Jahr mehr oder weniger jedes Jahr einer. Aber die Emotionen und die Passion für dieses Rennen, die ist schon sehr groß verankert, sage ich mal. Dementsprechend habe ich auch schon immer einfach ein Faible dafür gehabt, dass es dort so eine... so einen gemeinnützigen Verein gibt, der sich darum kümmert, die Strecke auch für die Zukunft immer wieder auszubessern und zu erneuern. Diese Pflasterstücke, die werden natürlich für die Landwirtschaft größtenteils genutzt, und wenn mit großen Maschinen darüber gefahren wird, dann ist das kein Pflaster, wie man es aus der Altstadt kennt.
Also ich glaube, der Untertitel ist Hölle des Nordens. Durch diese Strecke führt dann nämlich auch genau dieses Teilstück. Wie schwierig ist es, auf solchen Kopfsteinpflaster überhaupt auch zu fahren? Können Sie es mal beschreiben?
Boah, es ist wahnsinnig schwierig. Man hat ein ganz anderes Fahrgefühl wie natürlich auf dem Asphalt. Man darf nicht zu verkrampft auf dem Fahrrad sitzen, muss dem Fahrrad auch so ein bisschen Raum und Luft zum sich bewegen geben, damit man halt einfach, ja, wenn man den Lenker verkrampft festhält, dann kommt man nach dem ersten Pflasterstück mit drei Blasen irgendwie an den Händen nach Hause. Von daher ist es wahnsinnig wichtig, dass man dort ja mit viel Gefühl sein Fahrrad steuert und auch so ein bisschen eine Linie sich sucht. Man hat auch ganz oft dann auch wirklich große Schlaglöcher, und wenn man dann trotz des guten Materials so ein Riesenschlagloch erwischt, dann schlägt dann auch sofort die Defekthexe zu.
Sie hatten innerhalb von 24 Stunden 10.000 Euro und anschließend noch mehr sammeln können für den Erhalt des Nachwuchsrennens bei Ihnen auf der Strecke Paris-Roubaix und dann auch noch Geld spenden können für die Freunde, die diese Strecke erhalten. Was bedeutet Ihnen persönlich diese Strecke?
Die Strecke ist wirklich was ganz Besonderes. Es gibt kein Rennen, was mit dem vergleichbar ist, was man dort erlebt, was man dort ertragen muss, muss man wirklich so sagen. Und dementsprechend ist es schon immer halt einfach was ganz Besonderes für mich gewesen, dort mitzubekommen, dass das Nachwuchsrennen von Paris-Roubaix finanzielle Schwierigkeiten hat, hat mich sofort eigentlich dazu entschlossen, dann so eine Crowdfunding einzurichten. Dass der Zuspruch so krass war, dass wir wirklich über Nacht eigentlich diese 10.000 Euro, die wir gebraucht haben, sofort beieinander hatten, fand ich unfassbar toll. Also diese Solidarität, die da einfach dann gezeigt wurde, und gemeinsam mitzuhelfen, war echt toll. Und dann haben wir es irgendwie noch eine Woche laufen lassen, haben gesagt, okay, alles, was mehr über diese 10.000 Euro geht, das spenden wir an die Freunde von Roubaix. Die kümmern sich darum, dass das Pflaster dort ausgebessert wird. Da gibt es ein ganz bestimmtes Pavé-Stück, der Wald von Arenberg, der wurde im Endeffekt einmal komplett rausgemacht, weil da kam so viel Gras und so viel Dreck von unten durch das Pflaster hoch. Und das liegt jetzt alles schön plan wieder im Split.
Die klopfen die Hölle des Nordens ja, gerade dann.
Aber es ist trotzdem immer wieder die Hölle drüber zu fahren.
Und am 10. Februar wurde Ihnen dann die Ehre zuteil, dass ein Teilstück nach Ihnen benannt wurde. Und dann erfuhren Sie im März während der Tour Paris-Nizza von der Ausbreitung einer Pandemie. Was war das für ein Moment?
Es war eigentlich, hat sich am Anfang total unreal angefühlt, weil ja, als Leistungssportler hat man immer so seinen Jahresplan irgendwie vor sich im Kopf rumschwören und weiß, okay, in einer Woche bin ich dort, in zwei Wochen bin ich dort und alles ist so komplett durchgetaktet. Und vor so eine Situation zu kommen, dass man eigentlich so komplett erstmal in der Luft hängt, das war echt nicht einfach, damit umzugehen. Ist es nach wie vor nicht, muss ich ehrlich zugeben. Wobei wir jetzt ja auch so ein bisschen Perspektive auch wieder haben mit einem Rennkalender, der von unserem Weltverband, von der UCI jetzt als Vorschlag gilt. Und alles natürlich abhängig von dem, was auch in den nächsten Wochen, Monaten in den einzelnen Ländern, wir sind ja sehr international aufgestellt, was den Rennbetrieb angeht, abgeht.
Ja, es wurden viele Rennen verschoben. Die Tour de France beispielsweise hätte heute in 4 Wochen starten sollen. Die startet jetzt Ende August, aber andere Rennen wurden auf das kommende Jahr verschoben. Und es gab ja durchaus auch positiv getestete Fahrer, weil Sie gerade sagen, sie sind international aufgestellt. Ein Kolumbianer steckte in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Quarantäne fest. Wie hat sich das bei Ihnen dann bemerkbar gemacht? Auch was hat sich während dieser Tour bei Ihnen verändert? Welche Maßnahmen wurden getroffen?
Schon während oder eigentlich schon vor Paris-Nizza war es so, dass es war eine große Debatte, ob Paris-Nizza überhaupt stattfinden kann. Gleichzeitig dazu zu Paris-Nizza war Tirreno Adriatico, das Rennen in Italien, war dann direkt auch abgesagt worden, weil in Italien die Pandemie schon viel weiter fortgeschritten war als in Frankreich. Und wir sind dann in Frankreich angereist und dann war das natürlich schon von Anfang an ein großes Thema. Der Abstand zu den Fans war schon um einiges mehr, beziehungsweise in dem Start und in den Zielbereichen sogar komplett verboten. Also da war eigentlich kein Rankommen mehr. Das, was den Radsport ja eigentlich ausmacht, dass wir ein publikumsnaher Sport sind.
Was aber auch für Unfälle sorgen kann und das auch tut.
Auf jeden Fall, klar. Aber es ist auch das, was uns auch so herauszeichnet, dass wir halt einfach so, dass die Leute so nah eigentlich an die Protagonisten rankommen können. Und diesen Unterschied hat man schon gemerkt zum normalen Radrennenfahren.
Da wird sich in Zukunft einiges verändern. Am 29. August, wie gesagt, soll die Tour de France jetzt starten. Das war sehr bewegend, als Sie bei der Tour de France vor 2 Jahren den Sieg auf dem Kopfsteinpflaster geholt hatten. Und den haben Sie dann einem verstorbenen Freund gewidmet. Können Sie sich gerade noch mal in diese Situation zurückversetzen? Dieses Interview nach dem Sieg war da zu sehen, da waren Sie sehr emotional.
Auf jeden Fall. Also die Gefühle, die einem da durch den Kopf und durch den Körper gehen, diese waren und sind auch immer noch bewegend. Und es war ein Moment, wo man wo ich meinem, sage ich mal, Ziehvater, der Jörg, der da das ein halbes Jahr vorher tödlich verunglückt ist, sehr nah war. Ja.
Und Sie hatten sehr lang auf diesen Etappensieg trainiert. Sie hatten 2016 im Januar nämlich einen schweren Trainingsunfall, als eine britische Autofahrerin in Spanien in ihre Trainingsgruppe fuhr. Wie schwierig war es, danach auch wieder dieses Niveau zu erreichen?
Wenn man so aus dem normalen Alltag, aus dem Sportalltag irgendwie gerissen wird, dann Wochen, Monate lang eigentlich in der Reha, in der Aufbauphase dann irgendwie ist, hab mich relativ schnell eigentlich zurück wieder aufs Rad gekämpft und dann hat es so ein bisschen stagniert und bin nicht direkt wieder auf das Niveau gekommen, wo ich eigentlich hin wollte. Und es hat vielleicht nicht nur ja, körperliche Gründe gehabt, auch so ein bisschen mental, weil man nach diesem Unfall bin ich eigentlich, ich habe das als selbstverständlich eigentlich hingenommen, dass ich wieder weiter Radfahren kann. Und dann hat vielleicht auch dieses Unglück von meinem Freund, der dann auch leider halt einfach von uns gegangen ist, dazu geführt, drüber nachzudenken, wie toll das eigentlich ist, dass ich weiterhin noch meinen Sport so betreiben kann. Und das hat mir auf jeden Fall, diese Ansicht, die war extrem wichtig, das mir einzustehen.
Das klingt so, als hätte diese Situation Sie in eine Reflexion gezwungen, kann man das so sagen?
Auf jeden Fall. Also das war definitiv so, dass ich anfangs, wie gesagt, als selbstverständlich einfach genommen habe. Okay, man fällt hin, man steht wieder auf, man macht weiter und man nimmt das einfach so, wie es kommt. Und ich war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bereit zu sagen, okay, ich bin wirklich dankbar, dass ich noch mit meinen Kindern Lego spielen kann.
Und so eine typische Frage für die Radprofis, die ja permanent gestellt wird, ist, wie schwer sind die Beine gerade? Also wenn wir über das Niveau sprechen, was sie brauchen für eine mögliche Tour dann eben ab Ende August, wie schwer sind die Beine gerade?
Im Moment ist es so, dass mein Trainer mich eigentlich noch eher bremsen muss als pushen. Er hat im Moment noch Angst, dass wir halt einfach zu früh irgendwie in Form komme. Wir versuchen im Moment auf einem stabilen Grundniveau zu bleiben und den Feinschliff, den wollen wir uns dann so 6 bis 8 Wochen, bevor die Saison dann wirklich losgeht, die nächsten Rennen dann irgendwie stattfinden, holen. Und da kommen wir jetzt näher und näher dran, aber noch ist es so, dass er immer wieder mich zurückholt und sagt, hey, mach locker, die Saison wird noch lang, wenn das so kommt, wie der Kalender sagt.
Und dieses Zurückholen bedeutet in Kilometern gesprochen, lässt sich das sagen? Wie viele Kilometer haben Sie die Woche jetzt, Montag, Dienstag, Mittwoch? Gut, heute zählt noch nicht. Ich nehme an, Sie waren noch nicht irgendwo auf der Rolle. Aber die 2 Tage, was haben Sie da in Kilometern runtergerissen?
Heute haben wir einen Ruhetag geplant. Vielleicht gehe ich heute Abend noch mal eine Stunde aufs Rad. Wir planen die Woche eigentlich aktuell mehr nach Stunden und diese Woche werden 24 Stunden stehen insgesamt drauf. Heute, wie gesagt, Ruhetag und dann die nächsten 3 Tage so 4, 5, 6 Stunden und dann wieder ein Ruhetag.
4 Wheels move the body, 2 Wheels move the soul. John Degenkolb in SWR 1, Leute, dieser Spruch steht auf Ihrer Internetseite. Was bedeutet der Ihnen? Sie grinsen gerade.
Ich glaube, dass dass das Fahrrad eine essentielle Rolle in meinem Leben spielt, dass es auch ein Lebensgefühl halt einfach ist, mir die Freiheit gibt, die ich schwer irgendwo anders herbekommen kann. So einfach aufs Rad zu steigen und mein eigener Chef zu sein, da hinzufahren, wo ich auch drauf Lust habe gerade.
Und die 2 Räder haben Sie dann aber auch schon mal mit noch mehr PS auf dem Motorrad. Wie kamst du der Leidenschaft?
Das war eigentlich aus einer lustigen Situation heraus. Mein Kumpel und ich haben uns mal irgendwie so einen Katalog von so coolen Kaffee-Racern angeguckt und dann haben wir gesagt, okay, weil wir hatten beide keinen Führerschein, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir zuerst mal einen Führerschein machen. Dann haben wir den Führerschein gemacht, sind wir dann an dem Tag direkt noch zum Optiker, haben einen Sehtest gemacht und haben dann angefangen, den Führerschein irgendwie zu machen fürs Motorrad und haben dann selber unsere Motorräder gebastelt, ja.
Okay, das heißt also, die Maschine, die Sie aktuell fahren, stammt dann auch von Ihnen?
Genau, also wir haben, ich habe eine Kawasaki W650 umgebaut und mein
getuned?
Kumpel... Getuned, ja. Wirklich nur das, was man wirklich nur noch braucht am Motorrad, ist dran geblieben. Der Rest ist alles irgendwie abgegangen. Und mein Freund hat eine Honda CB700. Ja.
Und wie viel Zeit geht für dieses Hobby drauf?
Im Moment habe ich leider nicht die Zeit, um mich da jetzt irgendwie explizit zu widmen. Aber in der Zeit, wo wir dann die Motorräder gemacht haben, da haben wir natürlich schon viel Zeit investiert. Und jetzt reicht es gerade mal so, dass man vielleicht ein, zweimal im Monat irgendwie draufsteigt und eine kleine Runde dreht.
Ja, Sie sind ein extrem durchgetakteter Mensch. Ist es auch so, dass man dann, wenn man sowieso so durchgetaktet ist, dass man auch ansonsten ein sehr strukturierter Mensch ist? Wie verhält sich das bei Ihnen?
Ja, bei mir ist es wirklich wichtig, dass ich eine gewisse Struktur halt einfach habe. Gerade aus dem Grund heraus, dass ich jetzt natürlich auch mit meiner Familie, mit meiner Frau, mit meinen zwei Kindern, da muss eine gewisse Struktur einfach da sein, um dass wir alle auch funktionieren können.
Da sind Sie alleine schon mal ein Logistikunternehmen.
Aber ich glaube, dass angefangen hat das natürlich auch alles mit dem Leistungssport und so. Wenn man mit 15 Jahren oder so in einem gewissen System funktionieren muss, in der Mannschaft sich einfügen muss, dann muss man sich auch an Vorgaben halten. Dann kann man nicht sagen, okay, wenn um 9 Uhr Abfahrt ist, okay, ich komme 9.30 Uhr, ist das nicht so schlimm. Man muss da schon dann auch in dem System funktionieren. Was mir aber ehrlich gesagt auch nie wirklich viel ausgemacht hat. Ich fand das immer schön, auch in der Gemeinschaft unterwegs zu sein und sich dort in der Gemeinschaft auch einzubringen.
Und jetzt haben wir gerade etwas von Ihrer Playlist gehört. Da ist nämlich Beat It auch drauf. Was bedeutet Ihnen Musik? Gehört die zum Training automatisch dazu?
Ja, Musik ist auch ein sehr wichtiger Bestandteil beim Training von mir. Ich bin eigentlich fast täglich irgendwie auch mit Musik unterwegs und habe dort auch nicht einen speziellen Musikgeschmack, sondern es kommt wirklich auch auf die Tagesform drauf an, was man gerade irgendwie macht und wie man gerade so drauf ist. So.
Jetzt hat unsere Musikredaktion noch was rausgesucht von ihrer Liste Dege Rocks, nämlich von den Red Hot Chili Peppers, Snow Hey Yo. In welcher Trainingssituation würden Sie das hören?
Ich denke schon, dass man dort, die wäre eigentlich prädestiniert für so ein paar Intervalle, wenn ich irgendwie am Feldberg Intervalle fahre.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
John Degenkolb zu Gast in SWR 1 Leute. Lance Armstrong hat jetzt in einem Interview wohl zugegeben, dass er schon mit 21 Jahren gedopt hat und dass er das auch bewusst gemacht habe. Hat Sie das überrascht?
Ehrlich gesagt, überrascht würde ich es jetzt nicht nennen. Ich glaube, dass Lance Armstrong halt einfach auch in der Zeit Rad gefahren ist, die einfach von der Herangehensweise noch ganz anders war, als wie zum Beispiel, als ich Profi wurde. Und da hat sich in dieser Zeit halt einfach schon extrem viel getan, einfach von diesem Bewusstsein, was ist richtig, was ist falsch. Und ich will nicht sagen, dass es gibt heute natürlich immer noch weiterhin Leute, die dopen, aber das Grundverständnis und die Einstellung der Allgemeinheit, die hat sich absolut gedreht.
Wobei sich natürlich auch Doping entwickelt und da sagen auch viele Experten, ja auch das Doping wird raffinierter, es wird schwieriger, den Tätern auf die Schliche zu kommen.
Genau aus dem Grund ist es wichtig, dass man einfach kritisch hinterfragt, ob spezielle oder außergewöhnliche Leistungen auch so möglich waren und dass man einfach auch hinter die Kulissen schaut. Und ich war schon immer jemand, der dort einfach auch komplett hinter die Kulissen blicken hat lassen und einfach auch mit dem ganzen Thema auch transparent umgeht, dort keinen Fragen ausweicht und dort auch kein Problem hat, da über das Thema Doping auch zu sprechen.
Vielleicht können wir so eine Dopingprobe einfach mal durchexerzieren. Wie läuft das? Wie bestimmend ist das in Ihrem Alltag?
Es ist ein sehr großer Bestandteil, nicht die Probe an sich, sondern die Notwendigkeit, sich in so einem Online-Tagebuch einzutragen, wann man sich wo aufhält. Das Ganze heißt das Adams-System. Jeder Sportler wird in Kategorien eingestuft. Ich bin im höchsten Testpool, das ist der RTP.
Und das bedeutet eine hohe Häufigkeit oder wofür steht das?
Genau, also das ist so ein Registered Testpool. Wir sind dazu verpflichtet, jeden Tag im Jahr mindestens eine Stunde anzugeben. Das ist quasi dieser One-Hour-Slot, den man angeben muss. Und in dieser Stunde muss man an dieser Adresse, die man angibt, erreichbar sein. Das heißt, man kann nicht telefonisch erreichbar sein, sondern man muss dann über die Klingel oder halt an der Adresse dann zu erreichen sein.
Jetzt sind Sie heute früh angereist aus Oberursel. Wie haben Sie das heute gemacht in diesem Online-Tagebuch?
Also in der Regel mache ich meine Teststunde immer zwischen entweder 6 bis 7 oder 7 bis 8, je nachdem, was früh auch ansteht. 7 bis 8 ist das Häufigste. Heute musste ich natürlich früher aus dem Haus als um 7. Dann habe ich die Teststunde von um 5 bis um 6 gemacht. Das heißt, wenn heute eine Kontrolle stattgefunden hätte, dann hätte der Kontrolleur eben zwischen 5 und um 6 kommen müssen.
Und so früh stehen die Kontrolleure auch vor ihrer Haustür? Ist sowas schon passiert?
Ja, selbstverständlich. Wenn die den Auftrag haben, sie sollen mich an diesem Tag in der Stunde kontrollieren, dann stehen die da, auch wenn es um 5 Uhr ist. Letzten Samstag hatte ich jetzt seit längerem wieder meine Kontrolle.
Wie lief das?
Und das war natürlich jetzt aufgrund der aktuellen Lage schon ziemlich anders, mit wesentlich verschärften Vorsichtsmaßnahmen, sprich Maske, sprich Handschuhe, spezielle Fragen, was Corona angeht.
Und dann wird Ihnen Blut abgenommen oder was passiert?
Und dann wird Urin abgenommen und wird auch Blut abgenommen. Und das ist halt ein Teil des Tagesablaufs bei uns, sage ich mal. Meine Kinder mittlerweile, die finden das noch nicht mal befremdlich oder komisch, wenn früh so um 7 dort ein Dopingkontrolleur bei uns zu Hause klingelt und dann reinkommt und dem Papa Blut abnimmt. Das gehört halt ein Stück weit dazu und das ist auch, sage ich mal, auch ein Zugeständnis oder was man für diesen sauberen Sport auch einfach abgibt, um Chancengleichheit zu schaffen.
Die Legende sagt, mit 7 hätten Sie gleich das erste Radrennen gewonnen. Was war das für eine Situation?
Es war eigentlich so, dass mein Vater ist schon immer gerne Rad gefahren, ist auch früher selber Rennen gefahren. Und nach der Wende sind wir nach
Sie sind
nach
in Gera geboren?
Ich bin in Thüringen geboren und in Gera. Und dann bin ich eigentlich in Mittelfranken aufgewachsen. Und dann gab es ein Radrennen bei uns in der Region. Und dann hat mein Vater sich von einem Bekannten ein Rennrad ausgeliehen, was mir gepasst hat, und hat mich dort auf dieses Rennrad gesetzt und hat gesagt, ah, komm, fahr doch mal dort eine Runde. Das war im Rahmen von einem Amateurkriterium, so ein Nachwuchsrennen für kleine Kids ohne Lizenz. Und dann sind wir 2 Runden um den Block gefahren und ich bin als Erster über die Linie und habe einen großen Pokal mit nach Hause gebracht. Und da war natürlich bei mir die Begeisterung groß, bei meinen Eltern natürlich auch. Die waren super stolz und der Pokal steht immer noch zu Hause und ist ein schöner Start in den Radsport auch für mich gewesen.
War das denn dieser Moment, die Initialzündung für so eine lang andauernde Leidenschaft und dann auch ein Weg in die Profikarriere?
Also der Start in die Leidenschaft des Radsports auf jeden Fall. An diesem Tag war natürlich waren wir noch Welten davon entfernt, zu sagen, okay, ich würde gerne mal Radprofi werden. Das war dann auch natürlich die Zeit, wo Jan Ullrich auch auf seinem Höhepunkt war und dort die Tour de France immer und überall im Sommer übertragen wurde. Und da war der Radsport-Hype halt komplett da und dementsprechend hat sich das dann auch herauskristallisiert oder der Wunsch oder der Traum davon, auch selber Profi zu werden, ist immer größer geworden, klar.
Und da muss man natürlich klar seine Ziele verfolgen. Sie sind jetzt seit 10 Jahren Profi, haben damals eine Ausbildung bei der Polizei gemacht. Wie lief so etwas auch parallel, weiter sein Ziel verfolgen zu können, aber dennoch auch eine Sicherheit in beruflicher Hinsicht aufzubauen?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich wahnsinnig glücklich bin, dass meine Eltern so viel Wert darauf gelegt haben, dass nach der Realschule, die ich in Weißenburg dort abgeschlossen habe, es nicht zur Debatte stand, dann zu sagen, okay, ich konzentriere mich nur auf den Radsport, sondern meine Eltern haben gesagt, ja, du kannst gerne Radsport weitermachen, aber du machst irgendwo eine Ausbildung. Und dann sind durch Kontakte nach Thüringen wieder in die alte Heimat ist die Möglichkeit aufgegangen, dort in die Sportfördergruppe bei der Thüringer Polizei zu gehen. Und das war dann so eine gestreckte Ausbildung über 4 Jahre. Da habe ich dann in den Wintermonaten immer in Meiningen in der Polizei, in dem Bildungszentrum der Polizei dort gewohnt und auch natürlich die Woche über gewohnt und Schule gehabt. Und den Rest des Jahres wurden wir freigestellt. Nach diesen 4 Jahren mussten wir dann mit den normalen Absolventen, die eigentlich 2 Jahre Ausbildung hatten, dann die Abschlussprüfung machen, was nicht einfach war, muss ich sagen. Am Ende aber geklappt hat und daraufhin nach einer gewissen Probezeit konnte ich dann lebzeitverbeamtet werden und auch freigestellt werden. Und das ist auch nach wie vor noch am Laufen und ich bin sehr glücklich und froh darüber, halt neben dem Profi-Radsport auch ein gewisses Backup, eine gewisse Sicherheit auch zu haben, falls mal was passiert, wo man dann kein Rad mehr fahren kann. Ja.
8 Monate vor Mauerfall wurden Sie geboren in Gera. Sie sind groß geworden in einem kleinen Ort in der Nähe von Weißenburg in Mittelfranken. Inwiefern hat der Fall der Mauer das Familienleben geprägt und verändert?
Es hat wahnsinnig viel verändert, weil mein Papa zu dieser Zeit dann ja nicht so richtig wusste, was und wo er arbeiten sollte. Und er dann aus Mittelfranken halt ein Angebot hatte, dort in der Baufirma eine Ausbildung zu machen als Maurer.
Also nochmal ein ganz kompletter Neustart. Der hatte eigentlich auch mit dem Radgeschäft zu tun.
Genau, also er ist eben bis kurz vor der Wende, also eigentlich kurz bevor ich geboren wurde, ist er auch Rad gefahren und hat dann aufgehört und war dort, war schon nicht schlecht und aber halt auch nicht gut genug, um dann irgendwie auch noch weiterzumachen. Und deswegen hat er sich dann irgendwie komplett neu orientiert und ist dann anfangs 2 Jahre eigentlich so der klassische Pendler gewesen, dass er die Woche über in Bayern gewohnt hat und gearbeitet hat und am Wochenende dann bei uns zu Hause war. Und irgendwann haben wir dann als Familie auch diesen Schritt gewagt, dann komplett nach Mittelfranken zu ziehen und uns dort was komplett Neues aufzubauen, was, glaube ich, rückblickend betrachtet das Beste ist, was wir irgendwie machen hätten können. Und hat uns als Familie, obwohl wir dann anfangs zerrissen waren mit Großeltern, die sind dann in der Zwischenzeit dann auch mit zu uns nach Hunsdorf, so heißt der kleine Ort, gezogen. Hat uns auch weit zusammengebracht. Ja.
Dennoch war es anfangs erstmal mit Entbehrungen verbunden und es klingt gerade so an, als hätten Sie das, was Ihr Vater vielleicht nicht erreichen konnte im Radsport, vollendet. Sieht Ihr Vater das ein wenig so?
Ich glaube schon, dass er dort wahnsinnig stolz drauf ist, was ich dort auch mit dem Radsport erreichen konnte. Ohne meine Eltern, ohne die Unterstützung, wirklich dieses, man muss sich vorstellen, wir sind jedes Wochenende quer durch die Republik eigentlich gefahren, von Ost nach West, von Süd nach Nord und an irgendwelchen kleinen Radrennen, die irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde gedauert haben, teilzunehmen und dort diesem Traum einfach nachzueifern, dort irgendwie irgendwann mal den Sprung ins Profigeschäft zu machen. Und ohne meine Eltern hätte ich das nicht erreichen können, was ich erreicht habe.
Dennoch gibt es ja auch den Begriff der Helikoptereltern. Es scheint aber so, als käme der Antrieb dahingehend, als sei der von Ihnen gekommen. Das war schon immer Ihr Wunsch, dann auch da mehr zu machen. Oder wie verhielt es sich bei Ihnen?
Es war absolut aus meinem Wunsch heraus. Und es gibt so viele Momente und Situationen, an die ich mich erinnern kann, wo meine Eltern oder speziell mein Papa, der ja aufgrund seiner Vergangenheit dann auch wusste, was Trainingslehre bedeutet und wie viel Kilometer und wie viel Rennen und wie viel Rad man fahren sollte, muss und darf. Und ich wollte immer viel mehr machen. Ich wollte immer länger fahren und mehr fahren. Und mein Papa hat mich eigentlich immer gebremst und zurückgehalten. Und das war genau das Richtige, was er in dem Moment auch gemacht hat, um mich nicht zu früh zu verheizen. Und weil genau das passiert dann nämlich, wenn die Kinder dann gezwungen werden, aufs Rad zu gehen, dann verlieren sie zwangsläufig einfach den Spaß und die Freude am Radfahren. Und das war bei mir halt nie der Fall und ich habe das bis heute nicht verloren.
Ja, Sie sagten anfangs der Sendung, dass Ihr Trainer Sie gerade auch bremsen muss.
Ja, wahrscheinlich ist es halt immer noch der innere Ehrgeiz, der einen da auch selber antreibt.
Ja, um dann punktgenau fit zu sein. Heute in 4 Wochen wäre die Tour de France gestartet. John Degenkolb in SWR1 Leute. Wissen Sie etwas darüber, wie jetzt das neue Konzept aussieht für den Tourstart am 29. August?
Ein festes Konzept steht aktuell jetzt noch nicht fest, soweit ich informiert bin. Ich könnte mir vorstellen, dass es, als die Pandemie eigentlich losging, sind wir ja noch in Paris-Nizza am Start gewesen. Nur
die letzte Etappe wurde,
glaube ich, gestrichen. Genau, da wurde eigentlich die letzte Etappe dann abgesagt. Und es wurden aber auch schon während des Rennens dann auch Maßnahmen ergriffen, sprich den Start und den Zielbereich weitläufig abzusperren, dort wirklich genug Distanz auch zu schaffen zu den Zuschauern, was den Kontakt zwischen Zuschauer und Rennfahrer angeht. Natürlich ist es so, dass wir mit heutigem Wissensstand halt einfach auch was tun müssen, dass die Zuschauer nicht zu nah aneinander sind. Und das sind mit Sicherheit werden Maßnahmen sein, die in diese Richtung wird es gehen, dass dort auch dafür gesorgt werden muss, dass dort keine großen Menschenansammlungen stattfinden, wie wir das normalerweise gewohnt sind. Wenn man diese klassischen Bilder von Bergetappen, von ganz klassisch Alpe d'Huez, wo wir durch gesäumte Straßen den Berg hochfahren und durch ein Spalier von Menschen fahren.
Werden Sie das vermissen?
Klar, natürlich. Das ist eines der Dinge, die den Radsport oder die Tour de France als solches ausmachen. Und es ist nicht einfach, darauf zu verzichten. Aber am Ende ist es, glaube ich, der nächste Schritt oder der wichtige Schritt ist, dass wir den Radsport am Leben erhalten. Und wenn das der Preis ist, dass wir dort mit weniger Zuschauern oder vielleicht sogar irgendwie, also jetzt ganz überspritzt und übertrieben gesagt, ohne Zuschauer unter Ausschluss der Öffentlichkeit fahren müssen, dann müssen wir das, glaube ich, in Kauf nehmen. Aber wie man jetzt auch im Fußball sieht, es ist nicht dasselbe und es müssen Lösungen gefunden werden, dass man dort sowohl die Zuschauer hat, aber halt aber auch kein Risiko eingeht.
Und das Team natürlich auch, denn Sie sind 28 Leute im Team, dazu kommen 50 Betreuer. Was wird es da für Maßnahmen geben?
Es gibt innerhalb des Teams schon strikte Pläne jetzt, was den Rennkalender angeht, welche Aufstellung man dort fährt und die Jungs, die dann von Anfang an irgendwie vom ersten Rennen zusammen sind, die werden auch bis zum letzten Rennen dann irgendwie zusammenbleiben. Und die Sprünge, dass man von einem Programm aufs andere springt, werden sehr klein sein, was die Rennfahrer angeht, aber was auch die Betreuer angeht. Somit man den Kreis, in dem man sich eigentlich bewegt, so klein wie möglich hält, um das Risiko einer Ansteckung, wenn es geben sollte, zu verhindern.
Gesundheitsschutz auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat es viele wirtschaftliche Folgen. Jetzt wird beispielsweise im Eishockey gab es einen Beschluss, dass die Spieler auf Geld verzichten müssen. Das wird gerade auch diskutiert im Handball. Wie ist es im Radsport?
Bei uns war es relativ schnell klar, dass wir auch Handlungsbedarf haben, was das Gehalt angeht und weil wir auch im Budget aufklaffende Lücken einfach dann auch hatten und es wurde offen kommuniziert intern, Gelder, die von den Sponsoren, von einigen Sponsoren nicht gezahlt werden konnten und dann musste man wurde ein Plan gemacht, auf wie viel Geld die Rennfahrer verzichten müssen und dass jeder verzichtet eigentlich jetzt auf 30% und muss sich eben mit den 70% zufrieden geben. Wenn man auf andere Teams schaut, sind wir noch relativ gut aufgestellt, was das Budget angeht. Und es gibt Teams, die mit weitaus weniger auskommen müssen als 70%.
Also es verändert sich in allen Bereichen. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, John Degenkolb.
Vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Eins gehört.